Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es ist Ostern und es ist schön. Schön, dass ihr da seid. Wir sind am Ende der Karwoche. Das ist diese eine Woche, wo wir uns erinnern, was vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist. Letzten Sonntag, da war Palmsonntag. Der Sonntag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus in diese Stadt reingeritten ist auf einem Esel und die Leute haben ihm zugejubelt. Sie haben Zweige abgerissen von den Palmen und haben sie geschwenkt und haben sich gefreut und haben Lobgesänge angestimmt auf ihn. Jesus zieht in Jerusalem ein und er wird wie ein König gefeiert. Leidenschaftlich legt er sich dann mit den Mächtigen an. Mit den Händlern im Tempel, mit den wirtschaftlichen Bossen, mit den religiösen Führern des Volkes. Er schafft Unordnung und er rüttelt die Leute auf. Er wird auch unangenehm, nicht so nett. Und am Ende, da wendet sich das Blatt. Am Donnerstag bittet er zwei seiner Jünger, ein Festmahl vorzubereiten. Das Passamahl, ein letztes Mal ein Passamahl. Und er deutet dieses Passamahl ganz neu. Er redet davon, dass er sterben wird und dass dieses Mahl ein Zeichen dafür sein soll, dass er eines Tages wiederkommt. Darum feiern wir Christen heute noch das Abendmahl. Jesus wird vor Gericht gestellt. Er wird angeklagt von den religiösen Führern wegen Gotteslästerung. Ob er der Sohn Gottes sei. Und er nimmt nichts zurück. Und die religiösen Führer übergeben ihm den politischen Führern, den Machthabern. Jesus sei ein Aufwiegler, ein Messias, ein politischer Anführer. Das ist doch ein Rebell. Ob er der König der Juden sei. Und wieder nimmt er nichts zurück davon. Nach einigem Hin und Her wird er verurteilt, er wird gefoltert, er wird hingerichtet. Gott selbst stirbt am Kreuz, Karfreitag. Der Vorhang im Tempel reißt in zwei Stücke. Der Hauptmann der Hinrichtungsgarde, der erkennt zuerst, das war kein ganz normaler Verbrecher. Aber Jesus ist tot, man nimmt ihn vom Kreuz und ein unbescholtener Mann aus dem Hohen Rat bietet der Familie sein Grab an für Jesus. Einer, der im Hohen Rat gegen die Verurteilung von Jesus gestimmt hat. Auch die gibt es. Nicht alle wollten seinen Tod. Samstag ist Sabbat. Nichts passiert. Ruhe, Trauer. Ich weiß nicht, wie du dieses Wochenende verbracht hast. Hattest du etwas Ruhe? Hast du Ruhe gefunden? Hast du Zeit gehabt, darüber nachzudenken? Vielleicht auch nicht. Vielleicht hingst du auf der Autobahn fest. Oder du hast an Karfreitag eine Idee genommen aus dem Blog, die wir dir zur Verfügung gestellt haben. Eine Wanderung mit Freunden. Vielleicht bist du einen Kreuzweg gegangen oder du hast dir die Videobotschaft von Christoph angehört. Hast du dabei dieses Gefühl gespürt? Ruhe und Trauer und vielleicht auch etwas Entsetzen darüber, dass das passiert ist. Jesus wird gefoltert, er stirbt am Kreuz. Gott verreckt. Das ist ein komisches Gefühl, das fühlt sich seltsam an. Für die Leute, die damals dabei waren, war das wahrscheinlich noch krasser. Sie sind diesem Jesus gefolgt. Sie haben viel aufgegeben, diese Jünger. Sie haben gehofft und sie haben geglaubt. Und jetzt? Was jetzt? Blut, Qual, Tod und Trauer. Die Jünger sitzen zusammen, traurig, leer, passiv und irgendwie desillusioniert. Das alles war nur ein großes Theater, ein Spiel mit so ein paar verblendeten Idioten. Oder dachten sie gar nicht mehr daran, alles viel zu anstrengend, einfach nur noch schlafen die letzten Tage, es war super viel los. Einer döst in der Sonne und die Tränen, die trocknen langsam, während der Staub aus der Wüste vorbeiweht. Und dann noch Sabbat, keine Ablenkung. Man darf nichts tun, außer nichts tun. Man muss ruhen, nichts passiert. Keine Ablenkung. Da sitzen sie jetzt, bedrückt. Und irgendwann geht dieser Tag zu Ende. Am nächsten Morgen packen die Frauen ihre Salben, ihre Öle, die sie vorbereitet haben. Sie machen sich auf im Morgengrauen des nächsten Tages. Endlich können sie wenigstens ein kleines bisschen tun. Sie haben was vorbereitet. Sie wollen den zermarterten Körper waschen, den Toten wenigstens ein kleines bisschen herrichten. Den Verwesungsgestank übertünchen. Es ist der Morgen nach dem Sabbat. Es ist Sonntagmorgen. Jetzt. Sie erweisen Jesus die letzte Ehre, obwohl ja irgendwie alles verloren ist. Sie gehen zum Grab. Er ist gescheitert. Und hat er sie letztlich nur verarscht, sie an der Nase herumgeführt, sie ausgenutzt? Sind diese Frauen eigentlich einem Scharlatan aufgesessen, dem sie jetzt jahrelang hinterhergegangen sind? Sie wollen nicht dran glauben. Sie wollen ihn wenigstens ein bisschen human verabschieden, der Tradition Genüge tun. Und mich fasziniert diese Treue der Frauen, die trotzdem dahin gehen, die morgens früh aufstehen, trotz ihrer Trauer und wenigstens das kleine bisschen tun. Ein Arzt namens Lukas, der hat uns die ganze Szene im Grab festgehalten, er hat sie aufgeschrieben für uns. Lukas 24, 1-3. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein, doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu, des Herrn, war nirgends zu sehen. Die Frauen kommen zum Grab und dann ist dieser Stein weg, was sie wohl dachten. Es könnte x Gründe dafür geben, warum dieser Stein weg ist. Der König der Juden, ein politischer Aufwiegler. Welcher politische Herrscher will schon so jemand eine Gedächtnisstätte bereiten? Vielleicht haben die politischen Herrscher den Leichnam einfach geklaut. Oder Grabräuber, die sich über das Grab hergemacht haben? Wohl eher nicht. Was kann man schon erwarten von jemand, der aus der Todeszelle kommt? Oder der edle Mann aus dem Hohen Rat? Er hat einem Schwerverbrecher sein Grab überlassen und vielleicht hat er nachgedacht und er hat gemerkt, das ist eine dumme Idee. Ich komme dabei schlecht weg. Ich stehe in einem schlechten Licht da. Die Frauen gehen in das Grab, wohl eine kleine Höhle, so wie diese. Eine Höhle im Felsen. Für damalige Verhältnisse recht luxuriös. Ganz arm war der edle Mann wohl nicht. Die Frauen schauen nach. Und Jesus ist nirgendwo zu sehen. Der Leichnam ist weg. Seltsam. Als ob Jesus nie gelebt hätte. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Bis jetzt war diese ganze Geschichte eine Karfreitagsgeschichte. Tod, Qual, Trauer. Aber plötzlich sind da diese zwei Männer, helle, leuchtende Gewänder. Komische Typen irgendwie. Ein bisschen irreal. Und natürlich erschraken die Frauen. Wer erwartet schon so früh morgens Besuch auf einem Friedhof? Und dann noch solche Typen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? War Jesus etwa nicht tot? Vielleicht kennst du den Gedanken, wenn ein Mensch stirbt, der dir etwas bedeutet, den du kennst, ein Verwandter, ein Freund. Wir sagen dann manchmal, er schaut nur aus, als ob er schlafen würde. Und irgendwie wünschen wir uns das auch. Ja, vielleicht schläft er einfach nur. Ist er überhaupt tot? Bedeutet das, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben? Ist das der historische Hintergrund von das, was wir am Ostern feiern? Ist das der historische Hintergrund von der Auferstehung? Es gibt Leute, die glauben das. Ich glaube das nicht. Die Folter, das Kreuz. Am Ende wird berichtet, dass sie ihm eine Lanze in die Seite rammen, dass er auch wirklich tot ist. Jesus war tot. Die Frauen selbst haben mitgeholfen, ihn vom Kreuz abzunehmen. Sie haben ihn beerdigt. Und diese Boten, sie sind offenbar keine ganz normalen Menschen. Sie wissen mehr, als sie normal wissen könnten. Sie waren damals nicht dabei, sie wären ja aufgefallen. Sie waren nicht dabei, als Jesus das gesagt hatte. Und doch haben sie es gewusst. Sie wissen, dass Jesus mit seinen Jüngern über seinen Tod gesprochen hat. Die Jünger, das war dieser Haufen. Und Jesus redet mit Petrus. Er hat das in kleinem Kreis getan, nicht in aller Öffentlichkeit. Und er hat Petrus, der daneben ihm läuft, extra eingeschärft. Erzählt es nicht weiter. Sagt es noch keinem. Was war das, was Jesus damals gesagt hatte? Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird 3 Tage danach auferstehen. Und da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Muss er? Jesus sagt es, aber musste das wirklich sein? Und die Frage, die ist nicht nur rhetorisch. Hast du da mal drüber nachgedacht? Wirklich nachgedacht? Musste das sein, dass Jesus stirbt? Vielleicht hast du am Freitag das Video gesehen von Christoph. Wenn nicht und dich interessiert diese Frage, kannst du es nochmal anschauen. Musste Jesus, der Menschensohn, musste Gott selbst, der Mensch wurde in die Hände sündiger Menschen gegeben werden? Musste er gekreuzigt werden? Und ist er danach wirklich auferstanden? Es läuft nicht alles gut in dieser Welt und wir merken das, ja. Damals nicht und heute auch nicht. Wir tun Dinge und wir denken Gedanken, die falsch sind, die verkehrt sind. Wir laden Schuld auf uns. Das ist so. Ich kann mich noch so anstrengen. Ich werde nicht durch dieses Leben kommen, ohne irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich habe schon zu viel falsch gemacht und ich weiß, dass ich noch andere Sachen falsch machen werde. Und tief in uns wissen wir das. Wenn etwas schief läuft, dann hat das Konsequenzen. Das lernen wir von klein auf. Irgendjemand leidet darunter. Wir selbst, andere, irgendjemand, den wir vielleicht gar nicht kennen. Und irgendwie ist mir klar, jemand muss das ausbaden. Manchmal sind es wir selbst und manchmal die anderen. Oft sind wir es beide. Aber wir wissen das und soweit ich das sehe, ist das in allen Kulturen so. Wir wissen, dass irgendjemand die Konsequenzen von Schuld tragen muss. Ob wir offen darüber reden, wie in unserer Kultur, oder das eher im Stillen behalten, wie in anderen Kulturen. Jemand muss am Ende den Kopf hinhalten. Das ist so. Und Gott tut genau das. Gott hält seinen Kopf hin. Er liebt diese Welt, er liebt dich und dich und mich so leidenschaftlich, dass er selbst Mensch wird, dass er voller Passion, voller Leidenschaft das angeht. Er kommt auf diese Welt, er selbst wird Mensch. Er erklärt der Welt, wie die ganze Sache läuft. Er erklärt, wie Gottes Reich entsteht. Und am Ende hält er selbst den Kopf hin. Braucht es so ein Menschenopfer? Ist es wirklich notwendig? Ich glaube, Gott ist kein zorniger Gott, der unbedingt dieses Blut sehen will, aber die Realität, dass irgendjemand den Mist ausbaden muss, die ist da. Und Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er den Mist ausbadet, dass er den Kopf hinhält. Er selbst hatte keine Schuld. Er ist nicht für seine Schuld ans Kreuz gegangen. Er hat nicht seinen eigenen Mist ausgebadet. Er hat meinen Mist ausgebadet und deinen Mist ausgebadet. Und dabei war Jesus Gott und Mensch. Am Tag, bevor Jesus gekreuzigt wurde, saß er in einem Park und er hat mit seinem Vater geredet. Wir können da mitten reinhören in dieses Gespräch in der Trinität, wie der dreieine Gott redet, wie er kommuniziert. Jesus redet mit seinem Vater, er redet mit Gott und er sagt, okay, ich bin diesen Weg gegangen für die Menschen, aber wenn es anders geht, ich will nicht an dieses Kreuz gehen, wenn es anders geht, aber wenn es nicht anders geht, dann will ich die Leidenschaft bis zum Ende durchziehen, den Weg bis zum Ende gehen. Ich bin bereit, mein Leben für diese Menschen zu riskieren, es herzugeben für diese Menschen. Er hat Angst, ehrliche Angst, echte menschliche Angst. Aber Jesus zieht die Konsequenzen. Er ist so leidenschaftlich für uns, dass er bereit ist, für uns zu sterben. Schuld muss immer einer bezahlen. Hier zahlt Gott. Gott selbst zahlt die Schuld. Gott vergibt die Schuld. Und wenn einer vergibt, dann heißt das nicht, dass keiner zahlt, sondern der, der vergibt, bezahlt. Gott selbst bezahlt für meine und für deine Schuld. Jesus selbst sagt vor seinem Tod, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird 3 Tage danach auferstehen. Musste jemand bezahlen? Ja, es musste jemand bezahlen. Aber musste Gott dafür bezahlen? Nein, Gott musste nicht dafür bezahlen. Aber Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Menschen so leidenschaftlich, dass Gott lieber selbst bezahlt, bevor du bezahlst. Und das ist krass. Aber das ist schon an Karfreitag passiert. Der Tatsache, dass jemand zahlen muss, ist an Karfreitag Genüge getan. Das allein, das wäre gut. Aber das wäre keine echte Hoffnung, keine wirkliche Perspektive. Okay, Gott ist auf diese Welt gekommen und er hat irgendwie bezahlt. Ja, er hat seinen Kopf hingehalten. Okay, das ist schön. Wenn wir Glück haben, werden wir 80, heutzutage vielleicht 90. Und irgendwann sterben wir. Aus die Maus, wir sind tot. Gott hat für uns den Kopf hingehalten, okay, die Schuld ist bezahlt, aber jetzt ist Gott tot und wir werden auch sterben. Gott ist tot. Echte Hoffnung, echte Perspektive, die schaut anders aus. Und Jesus sagt es voraus und jetzt merken die Frauen, es wird Realität. Jesus ist gestorben, er war wirklich tot, ganz und gar. Aber am 3. Tag ist er auferstanden. Er hat mit seinem Tod bezahlt, aber damit ist nicht alles aus. Das Unglaubliche, das nie Dagewesene, das Unvorstellbare. Achim hat es vorhin gesagt, ja, es ist unvorstellbar, aber es passiert. Wir können das kaum fassen. Gott selbst überwindet den Tod. Diese letzte, diese endgültige Macht. Am Ende vom Leben hat immer der Tod das letzte Wort. Und Gott selbst überwindet dieses letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Jesus hat es vorausgesagt. Aber diese Nachricht, die war so unglaublich, dass offenbar seine Jünger überhaupt nicht damit gerechnet haben. Auch die Frauen rechnen überhaupt nicht damit. Rechnest du damit? Klar, viele, die hier sitzen, würden sagen, sie sind Christen. Ihr kennt die Geschichte. Ja, aber kannst du das wirklich glauben? Der Tod hat vor 2000 Jahren seine endgültige Macht wirklich verloren. Jesus hat den Tod besiegt und wer mit ihm eine Beziehung hat, der überwindet mit ihm diesen Tod. Diese Beziehung trägt uns über unseren eigenen Tod hinaus. Kannst du das glauben? Mit dem Tod ist nicht alles aus? Gott lebt. Und wenn wir wollen, dann können wir mit Gott leben. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Das ist das, was Ostern bedeutet. Diese letzte Macht hat ihre Macht verloren. Die dunkle Macht ist besiegt. Mit einer Beziehung zu Gott kann der Tod auch unser Leben nicht für immer auslöschen. Gott lebt und wir können mit ihm leben. Du kannst mit ihm leben. Kannst du das fassen, greifen? Die Frauen haben als erstes diese Osterbotschaft verstanden. Sie sind die ersten Verkündiger von dieser Hoffnung. Die Frauen erinnern sich an die Worte von Jesus. Ja, Jesus hat das wirklich gesagt. Er wird auferstehen und offenbar ist es wirklich passiert. Jesus ist auferstanden. Ostern. Diese Frauen hören als erste diese Botschaft und sie verstehen sie irgendwie. Ihr Verstand spielt wahrscheinlich verrückt, ihre Gedanken platzen. Aber irgendwie scheint es wahr zu sein. Jesus lebt, er hat den Tod überwunden. Das ist die Hoffnung für diese Stadt, für Jerusalem, für diese Welt, für die Jünger, für ihre Freunde. Sie kommen nach Jerusalem, in die heilige Stadt, da wo sich alle zum Passamahl treffen. Sie gehen zu den Jüngern und sie sagen diese Nachricht. Halleluja, lobt Gott, er hat den Tod überwunden, er lebt. Was wirklich spannend ist, es sind nicht die Rampensäue, es sind nicht die Anführer, nicht diese Leute, die hier in der ersten Reihe stehen, die als Erste davon hören, die als Erste die Sache kapieren. Es sind ganz normale Frauen in der damaligen Gesellschaft, nicht so hoch angesehen, eher in der zweiten Reihe. Sie sind offenbar schon die ganze Zeit mit Jesus unterwegs, aber die Evangelien, selbst die berichten nur selten von ihnen, am Rand. Aber jetzt sind es diese Frauen, die als Erste diese Botschaft verstehen, sie weitertragen, sie verkünden. Und die anderen, die Apostel? Ich merke schon, dass ich selbst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selbst kann mich eher mit diesen erste Reihe Leuten identifizieren. Vielleicht, weil ich oft in der ersten Reihe sitze, weil ich dann hier oben stehe. Und weil ich auch gern in der ersten Reihe stehe, ja. Aber wie reagieren diese Menschen, die normal mit Jesus unterwegs sind und die Klappe aufhaben, die in der ersten Reihe stehen, die neben ihm sitzen, die viel mit ihm reden, über die viel erzählt wird? Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die Frauen erzählen ihnen alles. Sie erzählen dieses Wunder Gottes. Sie erzählen von dieser Hoffnung, von den Engeln, die sie gesehen haben, die ihnen begegnet sind, von der Auferstehung. Aber die Jünger, die hielten es alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Ich kann mich mit diesen Jüngern irgendwie identifizieren. Die sind total enttäuscht. Sie haben alles auf Jesus gesetzt. Sie sind mit ihm mitgegangen, sie haben ihren Job aufgegeben, sie haben ihre Familien verlassen. Ja, sie haben teilweise Menschen nicht beerdigt, sie sind mitgegangen, sie haben ihre ganze Leidenschaft, ihr ganzes Herzblut in dieses Projekt gestellt, auf diesen Mann gesetzt. Und dann wird er einfach hingerichtet und nichts passiert. Ja, er sagt, kämpft nicht mal, steckt das Schwert wieder weg. Das ist in Ordnung. Und jetzt sollen sie sich neu auf diese Hoffnung einlassen, wieder neue Hoffnung schöpfen. Und sie denken sich einfach nur, papalapap, das ist Gerede, ich habe keine Lust mehr. Nochmal lasse ich mich nicht verarschen. Ich kann das verstehen und vielleicht wurdest du auch mal richtig enttäuscht. Und du kennst dieses Gefühl, dass du dir denkst, das passiert mir nicht nochmal. Nach Enttäuschungen werden wir realistischer und das ist gut, aber wir werden auch hartherziger. Da ein bisschen was geht zu. Mit jeder Enttäuschung stirbt ein kleines Stück Begeisterungsfähigkeit. Und mit jeder Enttäuschung stirbt auch ein kleines Stück von unserer Leidenschaft, unserer Bereitschaft, voll auf etwas zu setzen. Ein Mensch hat dich vielleicht tief enttäuscht. Vielleicht deine Eltern oder deine Kinder, ein Partner, ein Freund, irgendjemand. Und vielleicht hat dich nicht nur so ein Mensch enttäuscht, sondern vielleicht hat dich Gott selbst enttäuscht. Er hat dich nicht gehört, als du gebetet hast. Er war nicht da, als du krank warst. Als jemand gestorben ist, der dir wichtig war, hat er dir nicht geholfen und du bist enttäuscht. Ein kleines Stück von deiner Leidenschaft für ihn ist abgestorben. Ja, das kann sein. Und jetzt willst du dich vielleicht nicht nochmal verarschen lassen. Du prüfst lieber zweimal, schaust genau hin. Und doch sitzt du jetzt hier oder hörst diesen Podcast, aber irgendwie, irgendwas bedeutet es dir immer noch. Ein Funke, der klimmt irgendwo, aber du bist vorsichtiger geworden. Und das ist gut so, das ist okay. Wahrscheinlich ist das sogar eine sehr reife Einstellung, dass du nicht sofort alles glaubst, was man dir erzählt. Das ist gut, dass du nicht alles glaubst, was irgendeine Kirche dir erzählt, was ich dir jetzt erzähle. Glaub das nicht alles sofort, einfach so. Hör in dich rein, ob das stimmen kann. Fühl in dich rein. Kann das sein? Prüf das nach, geh der Sache auf den Grund. Nutz deinen Verstand dafür, dafür hast du ihn. Vielleicht kannst und willst du nicht gleich alles glauben. Und dir ist auch kein Engel begegnet. Mir ist auch noch kein Engel begegnet. Kannst du das? Kannst du das glauben? Nicht nur so ganz prinzipiell, ja. Im Christentum gehört das dazu. Sondern wirklich für dich, ja. Jesus, mein Heiland, der ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Ich lade dich ganz herzlich ein, heute und in der nächsten Woche das zu prüfen, der Sache auf den Grund zu gehen, auszuprobieren, ob daran etwas dran ist. Petrus sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Petrus, das ist dieser Typ hier, ein energischer Typ. Petrus wagt es. Er glaubt offenbar nicht wirklich. Er glaubt nicht wirklich, was diese Frauen erzählen. Nicht einfach so. Er lässt sich nicht einfach von dieser Begeisterung anstecken, weil da ein paar Leute kommen und sagen, hey, alles ist super. Aber er gibt Gott diese Chance. Er geht der Sache auf den Grund. Petrus will es wissen. Und Petrus ist schon so ein bisschen der Johnny Controlletti von diesen Jüngern. Ja, der Petrus will alles im Griff haben. Petrus will alles genau wissen. Er geht hin und er schaut nach. Petrus geht zu diesem Grab. Er geht der Sache auf den Grund. Er will es wissen. Er weiß nicht, ob er diesen Frauen glauben soll, aber er macht sich auf den Weg und er sieht nach. Und wahrscheinlich ist das so. Wenn wir dieser Hoffnung auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir uns auf diesen Weg machen. Wir müssen ein kleines bisschen von unserer Leidenschaft nehmen und aufs Spiel setzen. Petrus schaut hinein in dieses Grab und er könnte sich zum totalen Affen machen, wenn er zurückkommt und Jesus liegt einfach da. Aber Petrus schaut hinein, er geht hin. Er geht gar keinen Schritt in diese Kammer rein, er schaut nur hinein, vorsichtig. Aber das reicht ihm, um zu sehen, dass Jesus wirklich nicht mehr da ist. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle in diesem ganzen Bericht. Petrus schaut hinein und dann steht da, voller Verwunderung ging er wieder fort. Petrus, der Jünger Jesu, der Apostelfürst, der Anführer von den Aposteln, dieser vorlaute erste Reihe Mann, der immer was zu sagen weiß. Ja, dieser Petrus, der wundert sich einfach nur. Was die Frauen sagen, das stimmt irgendwie. Jesus ist nicht mehr da, aber ist er wirklich auferstanden? Er ist weg, aber heißt das, dass er wirklich lebendig ist? Er wundert sich. Petrus ist verwundert, verunsichert, vielleicht verstört, wahrscheinlich sogar verstört. Dieses Ereignis, das ist zu groß, als dass er das sofort erfassen kann. Ostern, das sprengt seinen Verstand. Das kann er nicht fassen. Wir können das nicht mit unserem Kopf alleine fassen. Es geht eigentlich nicht, dass jemand, der tot ist, wieder lebendig wird. Wir müssen uns auf den Weg machen, unsere Leidenschaft aufs Spiel setzen, ein Stück von unserem Herz aufs Spiel setzen. Und ja, wir dürfen kritisch prüfen, du darfst kritisch prüfen. Wir dürfen uns wundern, wir dürfen nachfragen und wir dürfen auch zweifeln daran. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, nach diesem Text, wenn du weiterliest im Lukas-Evangelium, dann lesen wir davon, wie die Jünger genau das machen. Sie tun das in Emmaus, sie erkennen Jesus überhaupt nicht und sie wundern sich, als sie ihn dann doch erkennen. Sie zweifeln, als Jesus bei ihnen erscheint, ob er das wirklich ist. Sie fragen nach, sie müssen ihn berühren, sie müssen ihn anfassen. Vielleicht bist du von dieser Geschichte, von dieser Osterhoffnung schon völlig angesteckt, dann ist das super. Wie diese Frauen, freu dich an Ostern, freu dich, dass Gott auferstanden ist, dass der Tod überwunden ist. Und dann geh hin wie diese Frauen und erzähl es den Menschen, weil es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und du sitzt da und du wunderst dich einfach nur, du zweifelst, das ist zu viel für deinen Verstand. Vielleicht wurdest du enttäuscht, ja. Oder du kannst es gar nicht glauben, du zweifelst. Ich lade dich heute ein, ich lade dich herzlich ein. Trau dich ein Stück von deiner Leidenschaft zu riskieren, sie aufs Spiel zu setzen. Geh der Sache auf den Grund wie Petrus. Schau, ob diese Hoffnung dich trägt. Schau, ob dieser Jesus dich trägt. Versuch, ob dieser Jesus wirklich dein Leben verändert. Und wenn nicht, dann kannst du auch wieder gehen. Gott lebt und du kannst mit ihm leben. Für immer. Du kannst nach dem Gottesdienst mit Leuten in der letzten Reihe beten. Du kannst auf Christoph zukommen, auf mich zukommen, auf andere Leute hier von der City Church zukommen. Trau dich. Und wenn du es ausprobierst und du merkst, dass es trägt, dann geh nicht bis Jerusalem, sondern geh bis nach Würzburg und sag es den Menschen, sag es deinen Freunden. Ja, mich trägt diese Hoffnung. Dieser Jesus ist auferstanden. Ja, Jesus lebt. Er hat den Tod wirklich besiegt. Frohe Ostern.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.